Es ist wieder Zeit für uns im Katechismus der katholischen Kirche zu blättern. Dieses dicke Buch, das vielleicht bei vielen von Ihnen im Bücherregal steht, da mal hineinzuschauen und sich von kompetenter Hand oder von kompetentem Mund das Ganze betrachten zu lassen. Zu Gast ist heute wieder bei uns Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, grüß Gott.
Liebe Zuhörer, wir sind beim Glaubensbekenntnis. Immer Mittwoch widmen wir uns dem Abschnitt über das Glaubensbekenntnis. Und heute beginnen wir einen ganz neuen Absatz. Der Absatz der Vater. Ich glaube an Gott, den Vater. Wenn Sie Ihren Katechismus aufschlagen, finden Sie das auf der Seite 93, der Abschnitt 232. Mit dem werden wir nun einsteigen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nein, liebe Zuhörer, Sie müssen jetzt kein Kreuzzeichen mitmachen. Das ist hier nur die Überschrift dieses Absatzes. Pfarrer Fuchs, vielleicht ganz kurz zu der Überschrift. Warum ist das nicht zu trennen, des Vater, der Sohn und der Heilige Geist?
Ja, weil das sehen wir dann nachher vor allem gerade in diesem Abschnitt, weil eben es ist nur ein Gott, auch wenn es ein Gott in drei Personen ist, aber Gott ist eben ein einziger, nur einer. Deshalb kann man den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist eigentlich nicht trennen. Sicher kann man, das wird ja auch nachher auch gemacht, in erster Linie den Vater betrachten, dann den Sohn und den Heiligen Geist, aber die drei sind immer gemeinsam da. Die bilden eine Einheit, weil es nur ein einziger Gott ist.
Deshalb habe ich die Frage auch gestellt, weil es dann ja etwas komisch ist, warum wir jetzt hier den Absatz 2 der Vater haben, wenn man das Ganze überhaupt nicht trennen kann. Also es ist sozusagen der Aspekt Gottes, der Vater, den wir hier betrachten.
Ja, gut, nachher wird es dann schon noch, also interessant ist, habe ich auch festgestellt, dass ich das vorbereitet habe. Der Absatz heißt zwar der Vater, aber zuerst geht es einmal um die Dreifaltigkeit. Sicher auch der Vater als der Ursprung allen Seienden und eben auch der Ursprung der Dreifaltigkeit, nicht im Sinn, dass Sohn und Heiliger Geist jetzt nachher gekommen sind, aber dennoch halt eben der Vater, der Ursprung, auch vom Sohn und vom Heiligen Geist. Aber nachher ist dann fast mehr beim Allmächtigen, dann eben, ich glaube, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, wenn das Zweite, der Allmächtige, besprochen wird, da geht es dann wirklich ganz um, oder kann nicht sagen nur um den Vater, aber in erster Linie um den Vater. Jetzt eigentlich eher um die Dreifaltigkeit, ja.
Gut, dann steigen wir mal in die Texte ein, bevor wir uns hier in den Anfangsfragen verlieren. Der Absatz 232 auf der Seite 93 im Katechismus der katholischen Kirche. Die Christen werden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Das steht auch in Matthäus 28, Vers 19. Vorher antworten sie auf die dreifache Frage, ob sie an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist glauben, mit »Ich glaube«. Der Inbegriff des Glaubens aller Christen ist die Dreifaltigkeit.
Ja, wir haben ja schon mal gesehen gehabt, dass das Glaubensbekenntnis eigentlich wesentlich auf dem Taufbekenntnis gründet, wo eben, wie auch hier gesagt wird, gefragt wird, gab es dann den Vater, ja, ich glaube an den Sohn, ich glaube und den Heiligen Geist, ich glaube. Und deshalb ist es das Glaubensbekenntnis eben auch fast untrennbar mit der Taufe verbunden. Denn Taufe und Glaube gehören zusammen und auch Glaube und Taufe. Und wichtig vielleicht auch zu sehen, dass Jesus ausdrücklich einen Taufbefehl erlassen hat. Er sagt den Aposteln ganz im letzten Kapitel, praktisch im letzten Vers, des Matthäus-Evangelium, geht hinaus in alle Welt, verkündet allen das Evangelium, macht sie zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ein ausdrücklicher, nicht nur ein Wunsch von Jesus, sondern ein Befehl, alle zu seinen Jüngern zu machen, alle zu taufen, ihnen das Leben der Dreifaltigkeit zu schenken, denn wir dürfen uns daran erinnern, auch wir wurden in der Taufe zu Kindern der Dreifaltigkeit, könnte man sagen. Wir wurden in dieses Leben der Dreifaltigkeit eingegossen, oder wir haben Anteil bekommen am Leben der Dreifaltigkeit. Wir wurden in der Taufe zu Kindern Gottes des Vaters. Wir wurden zu Gliedern Christi. Wir haben das Leben Christi empfangen. Und wir sind auch zu einem Tempel des Heiligen Geistes geworden. Also in der Taufe, könnte man sagen, hat das Leben mit der Dreifaltigkeit begonnen, hat auch unsere innigste Beziehung mit der Dreifaltigkeit begonnen. Deshalb, wie wir schon andere Male gesehen haben, geht es hier nicht einfach um Theorie, sondern es ist eigentlich tiefste Praxis. Es betrifft uns, es geht uns etwas an, denn auch wir sind getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind berufen, aufs innigste Anteil zu haben am göttlichen Leben, mit der Dreifaltigkeit durchs ganze Leben zu gehen.
Die Christen werden im Namen Einzahl und nicht auf die Namen Mehrzahl des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Denn es gibt nur einen einzigen Gott, den allmächtigen Vater und seinen eingeborenen Sohn und den Heiligen Geist, die heiligste Dreifaltigkeit.
Hier wird nochmals eigentlich betont, es sind eben nicht drei Götter, sondern es sind drei Personen, nur ein Gott, ein einziger Gott, aber in der Dreieinigkeit, in der Dreifaltigkeit. Ich mag mich noch gut erinnern an den Film Das Lied von Bernadette. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen auch diesen Film schon mal gesehen hat, wo der Pfarrer auch Katechismusunterricht erteilt und den Kindern vor der Erstkommunion auch die Dreifaltigkeit erklärt. Und für jede richtige Antwort gibt es dann so ein kleines Heiligenbildchen. Und dann kommt am Schluss eigentlich nochmals die alles zusammenfassende Frage, also wie viele Götter gibt es? Und alle Kinder rufen zusammen drei. Und dann nimmt er ihnen die Bildchen wieder weg, eben die Prüfung haben sie dann praktisch nicht bestanden. Und das ist eben auch wichtig, auch wenn es drei Personen sind, sind es nicht drei Götter, wie uns je nachdem auch von Andersgläubigen vorgeworfen wird. Es ist und bleibt ein einziger Gott, aber wir glauben, dass er ein Gott in drei Personen ist.
Das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens. Es ist das Mysterium des inneren Leben Gottes, der Urgrund aller anderen Glaubensmysterien und das Licht, das diese erhält. Es ist in der Hierarchie der Glaubenswahrheiten die grundlegendste und wesentlichste. Die ganze Heilsgeschichte ist nichts anderes als die Geschichte des Weges und der Mittel, durch die der wahre einzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sich offenbart, sich mit den Menschen, die sich von der Sünde abwenden, versöhnt und sie mit sich vereint.
Die heiligste Dreifaltigkeit, wie hier gesagt wird, ist das zentrale Geheimnis, also praktisch das wichtigste Geheimnis, um das sich alles andere dreht. Der ganze Katechismus erklärt ja eigentlich die Dreifaltigkeit im Inneren und auch die Werke der Dreifaltigkeit. Und es ist auch das zentrale Geheimnis, das Wichtigste unseres Glaubens, unseres Lebens. Das merken wir nur schon, wenn wir daran denken, dass wir ja uns vielfach am Tag bekreuzigen. Am Morgen, wenn wir das Weihwasser nehmen, in der Heiligen Messe, viele Male beim Segen und so weiter. Und gerade das Kreuzzeichen erinnert uns ja eben daran, dass wir uns zum einen Gott in drei Personen bekennen. Die Ostkirche hält auch noch die Finger ein bisschen anders als wir, nämlich den Daumen zusammen mit zwei oder einem anderen Finger, je nachdem, und deutet eben so auch an, drei Finger bleiben oder sind zusammen, die deuten auf die Dreifaltigkeit hin und die anderen beiden, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Aber auch wir bekennen uns, auch wenn wir das Kreuzzeichen mit der flachen Hand machen. Wir zeichnen auch das Kreuz der Erlösung über uns und denken daran, dass Gott der Vater uns liebt, so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, der uns am Kreuz erlöst hat, und dass der Heilige Geist uns das Leben Gottes, das Heil bringt. Und so können wir uns auch fragen, ob wir dieses Kreuzzeichen, wenn wir es machen am Tag, vielfach machen am Tag, wie wir das Kreuzzeichen machen, ob wir es wirklich andächtig machen, ob wir uns Mühe geben, es bewusst zu machen, ganz bewusst eben unsere Werke im Namen Gottes beginnen, im Namen des dreifaltigen Gottes, ihm zur Liebe, ihm zur Ehre, und dass dieses Kreuzzeichen auch eine große Waffe gegen die Versuchung ist, so wie auch der Querverweis hier bei 2157, jene, die den Katechismus haben, ist, dass es eben ein Zeichen ist des Heiles, das das Böse verscheuchen möchte. Des Weiteren eben die ganze heilige Dreifaltigkeit ist involviert, ist in Bezug oder wird einbezogen oder ist am Werk bei der ganzen Liturgie, in der Heiligen Messe und auch bei den anderen Sakramenten und beim Stundenbuch beten wir ja oder feiern wir die Sakramente zur Ehre des Vaters. Wir beten zum Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Das sehen wir auch. Interessant ist hier eben auch der weitere Querverweis ist auf die Beichte verwiesen und auf die Lossprechungsformel. Gerade bei der Lossprechungsformel ist in ganz wenigen Worten eigentlich gezeigt, wie Gott der barmherzige Vater durch seinen gekreuzigten und auferstandenen Sohn uns erlöst hat und wie er den Heiligen Geist gesandt hat zur Vergebung der Sünden. Also wir sind uns dessen vielleicht nicht immer so ganz bewusst, wenn wir Liturgie feiern, wenn wir die Heilige Messe feiern. Das ist mir selber auch erst relativ spät aufgegangen, dass wir zwar schon das Opfer Christi feiern, aber dass die Gebete an Gott den Vater gerichtet sind. Dass wir auch das ganze Hochgebet zum Vater beten. Wir richten unsere Gebete an den Vater, aber wir beten durch den Sohn. Die abschließende Formel der Gebete lautet ja immer durch Christus, unseren Herrn, oder die feierliche, durch Jesus Christus, deinen Sohn und so weiter. Eben wir beten durch Christus und wir tun es im Heiligen Geist, denn ohne den Heiligen Geist würde alles trocken bleiben, könnten die Sakramente keine Frucht bringen. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang das Jahr 2000 Jubiläum, wo eben auch Johannes Paul II. Uns zum Vater führen wollte. Das Ziel war der Vater, der Weg dazu, zu diesem Ziel war der Sohn und das Mittel, könnte man sagen, war der Heilige Geist. Und auch hier heißt es, dass die ganze Heilsgeschichte, die Geschichte des Weges mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist ist. Also die ganze Heilsgeschichte ist eigentlich der Weg der Dreifaltigkeit auf den Menschen zu. Und diese Texte hier, die wurden, das heißt hier, ist eine Abkürzung DCG, das ist das Allgemeine Direktorium für die Katechese, also für die Glaubensverkündigung, wurden da entnommen. Das bedeutet, auch die Katechese verkündet im Wesentlichen die Dreifaltigkeit, möchte uns das Leben der Dreifaltigkeit näher bringen, uns einführen in dieses Leben mit der Dreifaltigkeit.
Pfarrer Fuchs, hier an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz die Frage. Wir stehen jetzt mitten im Absitz der Vater und sind plötzlich drin im tiefsten Geheimnis des Christentums, nämlich in der Dreifaltigkeit. Wieso steht jetzt genau hier im Katechismus der katholischen Kirche so ein langer Absatz, das geht ja noch sehr viel weiter, ja, über die Dreifaltigkeit hier beim Vater. Es geht doch eigentlich, ich glaube an Gott, den Vater. Warum wird uns jetzt nicht erklärt, was der Vater ist?
Ja, das kommt nachher schon noch. Vor allem wird dann erklärt auch, dass der Vater eben der Ursprung von allem ist, der Erschaffer der Welt, der eben der Ursprung all dessen, was es gibt. Und in diesem Zusammenhang möchte der Katechismus wahrscheinlich eben auch das herausstellen, dass der Vater eben nur Vater sein kann, wenn auch ein Sohn da ist. Ohne Sohn ist man nicht Vater. Und wahrscheinlich deshalb hat man so Wert darauf gelegt, auf diese Dreifaltigkeit, dass er wirklich eben Vater in Bezug zum Sohn ist, von Ewigkeit her. Und hat wahrscheinlich diesen langen Vorspann, könnte man sagen, gemacht, damit uns klar wird, eben den Vater gibt's nur in der Dreifaltigkeit. Den Vater gibt's nur mit dem Sohn, sonst wäre er nicht Vater. Und damit man nachher das wahrscheinlich einfacher dann erklären kann und nicht einfach so isoliert für sich, dass er jetzt Vater ist, möchte man da eben die ganze Dreifaltigkeit mit einbeziehen.
Man fängt also mit dem Allgemeinen an, um dann besser ins Konkrete vorstoßen zu können.
Ja.
Gehen wir also noch tiefer in dieses Dreifaltigkeitsmysterium hinein. Das erklärt sich dann mit der Zeit ja auch von selber. Und der Vater wird dann als Aspekt später ja auch nochmal genauer herausgearbeitet. Nur damit Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb, das einordnen können, warum wir uns jetzt hier über die Dreifaltigkeit zunächst unterhalten, wo wir doch eigentlich über den Vater reden wollten. Aber wie Pfarrer Fuchs eben gesagt hat, das bedingt sich eben. Gehen wir weiter im Abschnitt 235 im Katechismus der katholischen Kirche. Auf der Seite 93 befinden wir uns immer noch. In diesem Absatz wird kurz dargelegt, wie das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit geoffenbart wurde, wie die Kirche die Glaubenslehre über dieses Mysterium formulierte und wie der Vater durch die göttlichen Sendungen des Sohnes und des Heiligen Geistes seinen gnädigen Ratschluss der Erschaffung, Erlösung und Heiligung verwirklicht.
Ja, nachdem wir eben jetzt die paar Artikel vorhin angeschaut haben, können wir sagen, das war so ein bisschen wie ein Vorspann, eben um den Vater richtig einzuordnen. Und jetzt kommt eine Vorschau auf das, was dann nachher noch folgt. Zuerst die Offenbarung Gottes als Dreifaltigkeit, also wie haben die Menschen überhaupt erkannt, dass es eben nicht nur eine Person ist, sondern ein Gott in drei Personen. Und nachher beim zweiten Abschnitt wird dann gesagt, wie die Glaubenslehre der Kirche das formuliert hat. Das bedeutet, die Kirche musste sich auch wehren gegenüber falschen Auffassungen, eben Auffassungen, dass da drei Götter sind oder dass da doch nur irgendwie eine Person ist und das andere gar nicht wirkliche Personen, die sich unterscheiden, also dass es wirklich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und dann am Schluss wird noch gezeigt, wie die göttlichen Sendungen, also die Werke Gottes, seinen Ratschluss eben zeigen in der Erschaffung, die vor allem dem Vater zugeschrieben wird, in der Erlösung, die vor allem dem Sohn zugeschrieben wird und die Heiligung, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird.
Nun fügt sich ein Exkurs an oder ja ein Absatz, der jetzt eher ein bisschen vom Thema wegführt oder andererseits es besser illustriert. Die Kirchenväter unterscheiden zwischen der Theologia und der Oikonomia. Mit dem ersten Begriff bezeichnen sie das Mysterium des inneren Lebens des dreifaltigen Gottes, mit dem zweiten alle Werke, durch die dieser sich offenbart und sein Leben mitteilt. Durch die Oikonomia wird uns die Theologia enthüllt. Umgekehrt aber erhält die Theologia die ganze Oikonomia. Die Werke Gottes offenbaren uns sein inneres Wesen und umgekehrt lässt uns das Mysterium seines inneren Wesens alle seine Werke besser verstehen. Ähnlich verhält es sich in der Beziehung zwischen menschlichen Personen. Die Person äußert sich in ihrem Tun und je besser wir eine Person kennen, desto besser verstehen wir ihr Handeln.
Ja, das tönt ein bisschen kompliziert, wenn man es vielleicht zum ersten Mal hört und dann noch so mit Fremdwörtern wie Theologia und Oikonomia, die aus dem Griechischen eigentlich stammen. Ist so kompliziert, wie es vielleicht tönt, ist es Eigentlich nicht. Das sind einfach Fachbegriffe, die auch gut sind, einmal gehört zu haben, damit man je nachdem auch Texte, die man vielleicht sonst noch liest, auch besser versteht. Es ist auch eigentlich sehr schön, selber schon diesem Abschnitt erklärt, die Theologia, die Lehre von Gott, wörtlich eben wie die Theologie, das ist dieser Fachbegriff, wurde oder wird gebraucht für das Leben Gottes gegen innen, könnte man sagen. Die Oikonomia, das wird gebraucht für die Werke Gottes gegen außen. Also man unterscheidet die Dreifaltigkeit im Innern. Das bedeutet eben, wie lebt diese Dreifaltigkeit eigentlich, wie sind diese Beziehungen, wir werden es dann nachher auch noch sehen, eben, dass der Sohn gezeugt wird vom Vater und dass der Heilige Geist gehaucht wird, sagt man, dann hervorgebracht wird vom Vater und vom Sohn. Also wie verhält es sich im Innern der Dreifaltigkeit? Und dann aber auch die Werke gegen außen, dass der Vater den Sohn gesandt hat auf Erden, dass der Sohn so Mensch geworden ist, eine menschliche Gestalt, eine menschliche Natur angenommen hat und so eben auch wieder auf den Vater verweist. Es ist ein bisschen so, wie es auch hier mit einem Beispiel erklärt wird. Man könnte vielleicht das auch noch erweitern, wie eine Familie, denn eben es ist auch eine göttliche Familie, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so wie wenn Vater, Mutter und Kinder das Leben im Inneren des Hauses, also so die, könnte ein bisschen plump sagen, die Familienangelegenheiten. Wie leben die im Haus zusammen? Wie kommen die aus? Welche Liebe ist zwischen den Familiengliedern? Und das zeigt sich dann eben auch gegen außen. Also das innere Leben der Familie, das nennt man jetzt hier Theologia, und die Oikonomia, das wäre dann, wie zeigt sich sie, diese Familie gegen außen? Welche Werke tut sie, was spricht sie, was handelt sie, was kann man gegen außen feststellen? Und da sagt die Kirche eben auch, beides ergänzt einander. Wenn ich eine Familie gut kenne, weiß, was sie durchmacht, welche Prüfungen, welche Liebe das auch da ist zwischen Vater, Mutter und Kindern, dann verstehe ich auch besser, wenn ich sehe, was für Werke das sie tun. Und umgekehrt ist auch, wenn ich von außen sehe, aha, die gehen jeden Sonntag zum Beispiel in die Kirche, die sind immer gut angezogen und gut erzogen, dann kann ich auch darauf schließen, wie es in der Familie ein bisschen zu und her gehen muss, wie die wohl leben können. Und so möchte uns die Kirche eben auch das ans Herz legen oder sagt, ja, wenn wir auf das schauen, was die Dreifaltigkeit bewirkt, eben dass der Vater den Sohn sendet, hergibt, für uns schenkt, dann, wenn wir diese große Liebe betrachten, dann können wir auch darauf schließen, dass eben der Vater auch Liebe ist, sich, oder der Sohn sich eben ganz dem Vater hinschenkt, von Ewigkeit her. Und eben so erhält sich eigentlich beides gegenseitig.
Die Trinität heißt es weiter im Katechismus der katholischen Kirche, also Trinität, das ist Dreifaltigkeit. Die Trinität ist ein Glaubensmysterium im strengen Sinn, eines der in Gott verborgenen Geheimnisse, die, wenn sie nicht von Gott geoffenbart wären, nicht bekannt werden könnten. Zwar hat Gott in seinem Schöpfungswerk und in seiner Offenbarung im Laufe des Alten Bundes Spuren seines trinitarischen, also dreifaltigen Wesens hinterlassen, aber sein innerstes Wesen als heilige Dreifaltigkeit stellt ein Geheimnis dar, das der Vernunft nicht zugänglich ist und vor der Menschwerdung des Sohnes Gottes und der Sendung des Heiligen Geistes auch dem Glauben Israels unzugänglich war.
Ja, hier wird vor allem betont, dass die Dreifaltigkeit über unsere Vernunft hinausgeht, dass man einfach so mit der Vernunft nie darauf gekommen wäre, dass Gott ein Gott in drei Personen ist. Das macht es ja vielleicht eben auch so schwierig, das anderen beizubringen. Denn entweder nehme ich das im Glauben an oder dann eben nicht, beweisen kann man das nicht. Man kann nur hinweisen und das dann wirklich im Glauben annehmen. Es gibt aber auch, sagt hier die Kirche, schon im Alten Bund Spuren seines dreifaltigen Wesens, ganz kleine Andeutungen, denn Gott ist ein geschickter Pädagoge, konnte nicht gleich die Leute überfordern, könnte man sagen. Zuerst hat er sich eben als Vater, als Gott offenbart, damit die Menschen an ihn glauben konnten. Hätte er sich schon gleich als Dreifaltigkeit direkt offenbart, wäre das zu schwierig gewesen. Es fiel den Menschen schon schwer, zuerst einmal an einen Gott zu glauben und wegzukommen vom Glauben an viele Götter. Und im Alten Testament sehen wir schon, bei der Schöpfung heißt es auch, lasst uns Menschen machen, also in der Mehrzahl, und in vielen Stellen der Heiligen Schrift wechselt so Einzahl und Mehrzahl. Das deutet eben auch, es ist eine Spur, eine kleine Spur, die darauf hindeutet, dass Gott eben einer ist und eben mehr als einer ist, wenn er in der Vielzahl redet. Lasset uns Menschen machen. Dann auch die Gotteserscheinung bei Mamre, bei diesen Eichen, wo drei Personen kommen, aber es wird doch nur immer eigentlich von einem gesprochen, eben auch eine Spur, ein Hinweis. Oder auch in den Weisheitsbüchern wird von der Weisheit als Person gesprochen, der Geist der Weisheit, der Heilige Geist, eben der da auch sanft angedeutet wird. Und noch einige andere Stellen, die aber eben sehr feine Spuren sind, die wir eigentlich nur vom Neuen Testament von Jesus aus richtig verstehen oder wirklich sicher sind, dass das schon ein Hinweis darauf war.
Pfarrer Fuchs, ich möchte noch einmal auf den Anfang zurückkommen. Ja. Da steht, der Inbegriff des Glaubens aller Christen ist die Dreifaltigkeit. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Dreifaltigkeit, die geht über unsere Vernunft hinaus. Auf gut Deutsch heißt das, der Inbegriff des Glaubens aller Christen, das versteht kein Mensch. Warum ist das so kompliziert?
Oder versteht kein Mensch. Es geht ja nicht, oder wie soll ich sagen, der Glaube geht eben über die Vernunft hinaus, bedeutet dann aber nicht, dass es unbedingt so kompliziert ist. Es ist einfach das Problem, dass die Vernunft eingeschränkt ist und das nicht erkennen kann. Oder eben die Vernunft, das haben wir einmal zu Beginn gesehen, sie kann erkennen, dass es Gott gibt, dass es einen einzigen Gott geben muss, aber mir dann halt eben nicht, dort ist dann leider schon Schluss, könnte man sagen. Und deshalb eben, der Glaube ist vor allem ein Geschenk, das man annehmen muss und mit dem Verstand, wie wir es zwar hier, wie wir jetzt tun, mit dem Verstand zwar eben durchleuchtet werden kann, oder man kann sich bemühen, das besser zu verstehen, aber jetzt irgendwie so vernunftgemäß zu beweisen, dass Gott ein Gott in drei Personen ist, das geht über das hinaus, das schafft der Verstand einfach nicht. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man eine Mondrakete nachspurten sollte. Das geht einfach nicht. Da muss man eben schon eine Rakete haben, sonst kommt man da einfach nicht ans Ziel.
Das heißt, den Kern des christlichen Glaubens, wenn ich das jetzt richtig verstehe, den kann man dann eigentlich nur mit dem Herzen begreifen. Und ja, nicht mit dem Verstand. Also eben dieses Glauben, dieses Annehmen des Glaubens.
Ja, also eben der Glaube, das haben wir auch beim Glauben an sich gesehen. Der Glaube heißt zutiefst eben sich ganz Gott schenken, sich ganz Gott übereignen. Das heißt, sich, die eigene Person, den ganzen Verstand und den ganzen Willen. Weil einfach, wenn man das mit der Vernunft alles begreifen möchte, gibt ja die schöne Geschichte da mit dem Augustinus und seinem Schutzengel oder dem Jesuskind, je nach Variante, mit dem Meer, das es in ein Loch schaufeln wollte. Das geht einfach nicht. Das hat einfach nicht Platz, und so hat irgendwie einfach die Dreifaltigkeit auch nicht Platz. Sicher, für uns ist, die wir an Gott glauben möchten, irgendwie sagen wir ja, so kompliziert ist das ja nicht, einfach ein Gott in drei Personen, aber das können wir nur wissen oder glauben durch die Offenbarung. Das ist vor allem damit gemeint. Da hätten wir nicht selber darauf kommen können mit unserem eigenen Verstand. Das ist eigentlich gemeint eben, dass es nur ein Glaubensgeheimnis im strengen Sinn ist.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei unserer Sendereihe Katechismus. Wir betrachten heute im Katechismus der katholischen Kirche den Absatz des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, und sind in der ersten halben Stunde dieser Sendung schon recht tief in das tiefste Geheimnis des Christentums, nämlich die Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes, vorgestoßen. Frau Mühlenbein, grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer, ich habe schon die Deutung gehört, dass die Weisheit Jesus ist, dass die Weisheit in Jesus geboren ist. Können Sie mir nochmal erklären, warum Weisheit jetzt Heiliger Geist ist und nicht Jesus? Danke, ich höre am Radio mit.
Danke, Frau Mühlenbein.
Ja, also das ist... Also auch Jesus wird als Weisheit eben, das ist nicht jetzt irgendwie falsch oder ausschließlich zu verstehen, denn die Mutter Gottes wird ja auch als Sitz der Weisheit dargestellt oder angerufen in der lauretanischen Litanei und eben Sitz der Weisheit, sie hat Jesus geboren auf ihrem Schoß. Deshalb wollte ich jetzt nicht damit sagen, dass das ausschließlich auf den Heiligen Geist eingeschränkt ist, denn Jesus hat ja den Heiligen Geist in Fülle. Der Text beim Alten Testament im Weisheitsbuch wird einfach eben auch auf die Weisheit hingedeutet. Eben, sie ist auch eine Spur, die so ein bisschen anzeigt, weil dort im Weisheitsbuch wird gesagt, oder sagt die Weisheit selbst, sie spricht in Person, dass sie eben nicht irgendwie geboren wurde, sondern von Ewigkeit her schon da war, als Kind des Vaters. Und deshalb wird dann das so als eine Andeutung, als eine Spur der Weisheit gesehen. Und wir wissen ja auch, oder wir glauben ja auch, der Geist Gottes, der Heilige Geist, bringt 7 Gaben. Und eine Gabe des Heiligen Geistes ist eben auch die Gabe der Weisheit. Aber man kann eben auch sagen, der Heilige Geist hat, oder so hat Jesus ja auch gesagt zu Beginn seiner Verkündigung, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, hat das auf sich bezogen und er wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er hat also den Heiligen Geist beständig in Fülle, eben auch die Weisheit in Fülle, und deshalb kann man Jesus eben, ist das sicher nicht falsch, wenn eben Jesus auch die Weisheit Gottes ist. Das, man kann auch noch weitergehen und sagen, die Weisheit Gottes, oder so sagt auch Paulus, ist die Weisheit des Kreuzes. Und weil eben Jesus, der gekreuzigt ist, auf dem Kreuz eigentlich die menschliche Weisheit der damaligen Philosophen zunichte gemacht hat, denn das Kreuz war in ihren Augen eine Torheit, eine Dummheit. Wie kann jemand freiwillig so das Leben hingeben, das alles auf sich nehmen? Aber Paulus sagt, gerade darin hat sich die Weisheit Gottes gezeigt, dass sie eben viel weiser ist, ganz anders ist, dass sie gerade das genommen hat, was eigentlich als schwach erscheint, als hinfällig erscheint, eben als die größte Schande und die größte Niederlage schien, der Tod am Kreuz. Gerade darauf hat er das Heil gegründet. Und so ist eben Jesus wirklich die Weisheit und die Mutter Gottes Sitz der Weisheit, weil sie uns Jesus so schenkt. Auch den Heiligen Geist, der fleht hat mit den Aposteln zusammen und so zur Braut des Heiligen Geistes geworden ist, eben uns so auch helfen möge, wirklich weise Menschen zu werden, Menschen, die in mit der Dreifaltigkeit zusammen in dieser Weisheit leben.
Um die Frage von der Frau Mühlenbein nochmal weiter zu spinnen, der Vater, das heißt ja nicht, dass der Vater jetzt überhaupt keine Weisheit hat, nur weil Jesus und Maria als Sitz der Weisheit über Weisheit verfügen und der Heilige Geist der Bringer der Weisheit ist. Deshalb heißt das ja nicht, dass der Vater, also dieser Aspekt Gottes, keine Weisheit hat oder dass Menschen auch keine Weisheit haben können, dass jetzt das nur für sich alleine gepachtet haben. Wie kann man das verstehen?
Ja, die Kirche hat sich bemüht, das zu erklären, was das bedeutet, ein Gott in drei Personen, worin dann diese Personen bestehen. Und die Kirche sagt, die Personen bestehen vor allem in der Beziehung. Oder der Vater hat dem Sohn alles geschenkt, außer dass er eben Vater ist. Das konnte er nicht schenken, sonst wäre es keine Dreifaltigkeit mehr. Und der Sohn hat vom Vater eben alles empfangen, außer dieses Vatersein. Das zeigt eben auch auf, es ist eben eine Gottheit oder jede Person ist ganz Gott, nimmt am gleichen Gottsein teil und deshalb auch an der gleichen Weisheit teil. Wir Menschen dürfen eben, indem wir an diesem dreifaltigen Leben Gottes Anteil erhalten dürfen, eigentlich, wenn wir das Recht bedenken, ist das etwas Unerhörtes. Durch die Taufe haben wir wirklich an diesem Leben Gottes Anteil bekommen, bekommen wir eben auch Anteil an der Weisheit Gottes. Das heißt, je mehr wir am Leben Gottes teilhaben, desto weiser werden wir. Das bedeutet nicht einfach, desto gescheiter oder cleverer werden wir, sondern der weise Mensch ist einer, der auf die Stimme Gottes hört, der das tut, was Gott möchte, der Freude, Geschmack findet an diesem Leben Gottes, an den Gaben Gottes. Deshalb waren auch die Heiligen, die eben in hervorragender Art und Weise am Leben Gottes teilgenommen haben, dieses Leben mit der Dreifaltigkeit wirklich vollständig gelebt haben, weise Menschen. Sie haben wirklich eben schon eigentlich den Himmel auf Erden verkostet. Das bedeutet eben auch das Wort Weisheit jetzt für uns, wenn wir weise sind.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, wir sind in der Katechismus-Sendung mitten in der Betrachtung der heiligen Dreifaltigkeit im Abschnitt Ich glaube an Gott, den Vater. Kapitel 2, die Offenbarung Gottes als Dreifaltigkeit. Hier wird nun noch mehr erklärt, was die Dreifaltigkeit Gottes ist und wie wir sie überhaupt erkennen können, nämlich nur durch die Offenbarung. Der Vater wird geoffenbart durch den Sohn, lesen wir da auf Seite 94 im Katechismus der katholischen Kirche. In vielen Religionen wird Gott als Vater angerufen. Die Gottheit wird oft als Vater der Götter und der Menschen betrachtet. In Israel wird Gott Vater genannt als Erschaffer der Welt. Gott ist erst recht Vater aufgrund des Bundes und der Gabe des Gesetzes an Israel, seinen Erstgeborenen. Er wird auch Vater des Königs von Israel genannt. Ganz besonders ist er der Vater der Armen, der Waisen und Witwen, die unter seinem liebenden Schutz stehen.
Hier kommt jetzt eben auch diese, wie wir zu Beginn gesagt haben, diese nähere Erklärung. Eigentlich, was ist der Vater? Was bedeutet das, wenn wir Gott Vater nennen? Und zuerst wird einmal festgestellt, auch andere Religionen nennen Gott Vater. Aber es wird auch gesagt, dieses Wort Vater wird in vielfachem verschiedenem Sinn gebraucht. Eben als Gottheit, so als Vater der Götter und der Menschen, wird eben auch in anderen Religionen, die eben vielleicht eben auch andere oder verschiedene Götter, je nachdem frühe Religionen haben, wurde so die oberste Gottheit eben auch als Vater der Götter anerkannt oder erkannt. Dann im Volk Israel wird der Vater unter verschiedenen Aspekten genannt. Einerseits als Schöpfer der Welt, also der, der alles ins Dasein gerufen hat und deshalb eben wie ein Vater ist. Dann auch ist Gott Vater aufgrund des Bundes, den er mit seinem Volk geschlossen hat. So wie ein Vater für seine Kinder sorgt, so sorgt Gott eben auch für jene, mit denen er den Bund geschlossen hat. Dann auch, weil er Israel das Gesetz geschenkt hat, weil er eben so gütig war, ein so vollkommenes Geschenk seinen Kindern zu machen, das Geschenk des Gesetzes. Dann wird er auch Vater des Königs von Israel genannt und auch ganz besonders ein Vater der Armen, der Waisen und Witwen, weil er sie beschützt. Das sehen wir dann eben auch im Umgang Jesu mit den Armen, den Waisen, den Witwen, den Armen im Geiste, die eben alles von Gott erwarten. Wir dürfen uns auch daran erinnern, die Menschen, die am einfachsten zur Krippe gefunden haben, das waren die Armen im Geiste, das heißt die Demütigen, jene, die wirklich Gott Glauben schenkten, die Hirten, die den Engeln glaubten, die Sterndeuter, die Weisen aus dem Orient, die, könnte man sagen, den Gesetzen der Natur, die sie beobachteten, die da eben diesen Sternbildern glaubten und nachher zum Jesuskind kommen. Sie sind zwar äußerlich reich, denn sie bringen wertvolle Gaben, aber sie sind geistig arm im Geiste, arm. Sie nehmen das an, was sie sehen. Sie anerkennen, da ist noch eine größer, da ist eben sein Stern aufgegangen, ein König. Wir sind gekommen, um ihn anzubieten.
Nun kommt wieder ein Exkurs, ein kleingedruckter Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche, der Abschnitt 239 auf der Seite 94. Wenn die Sprache des Glaubens Gott Vater nennt, so weist sie vor allem auf zwei Aspekte hin. Dass Gott Ursprung von allem und erhaben Autorität und zugleich Güte und liebende Besorgtheit um alle seine Kinder ist. Diese elterliche Güte Gottes lässt sich auch durch das Bild der Mutterschaft zum Ausdruck bringen, das mehr die Immanenz Gottes, die Vertrautheit zwischen Gott und seinem Geschöpf andeutet. Die Sprache des Glaubens schöpft so aus der Erfahrung des Menschen mit seinen Eltern, die für ihn gewissermaßen die ersten Repräsentanten Gottes sind. Wie die Erfahrung aber zeigt, können menschliche Eltern auch Fehler begehen und so das Bild der Vaterschaft und der Mutterschaft entstellen. Deswegen ist daran zu erinnern, dass Gott über den Unterschied der Geschlechter beim Menschen hinausgeht. Er ist weder Mann noch Frau, er ist Gott. Er geht auch über die menschliche Vaterschaft und Mutterschaft hinaus, obwohl er deren Ursprung und Maß ist. Niemand ist Vater so wie Gott.
Hier in diesem kleinen Exkurs wird eigentlich das Wort Vater erklärt in dem Sinn, was bedeutet das für die Sprache des Glaubens, wenn uns Jesus auch beibringt, mein Vater im Himmel, oder wenn er uns beten lässt, Vater unser. Und zuerst wird einmal festgestellt, dass vor allem zwei Aspekte da sind. Einerseits, dass Gott der Ursprung von allem ist und über alles erhaben, dass er alles ins Dasein gerufen hat und auch eben das höchste Gut ist. Und andererseits aber auch seine Güte, seine liebende Zuwendung, sein Besorgtsein um all seine Kinder. Und dann wird auch vor allem festgestellt, dass dieses Vatersein nicht im biologischen Sinn gemeint ist, dass Gott eben nicht im biologischen Sinn Mann oder Frau oder Vater oder Mutter ist, denn Gott ist Gott, er ist Geist, und als Geist, als Gott ist er eben über der menschlichen biologischen Verfasstheit. Und er ist noch viel, viel mehr. Er ist ja der Ursprung aller Vaterschaft, der Ursprung aller Mutterschaft und aller Mütterlichkeit. Man hat auch interessanterweise mal ein Experiment gemacht mit Kindern, die in einer zerrütteten Familie aufgewachsen sind, die eben in ihrer eigenen Familie aus eigener Erfahrung eigentlich ein schlechtes Vater- und Mutterbild hatten, und hat sie gefragt, wie sollte deiner Meinung nach der ideale Vater oder die ideale Mutter aussehen? Und interessanterweise haben die das auch gewusst, eben haben sie ganz klare Vorstellungen gehabt, wie ein Vater wirklich sein sollte, obwohl das ja tagtäglich ganz etwas anderes erfahren haben. Interessant deshalb, weil man sieht, selbst wenn ein Mensch keine persönlichen Erfahrungen eines guten Vaters hat, er hat aber dennoch ganz klare Vorstellungen, wie ein guter Vater aussehen müsste. Das heißt, selbst ein Kind, dass vielleicht aus eigener Erfahrung sich Gott eben nicht so als guter Vater vorstellen könnte. Denkt man, kann sich das eben auch. Er weiß, Gott kann, obwohl mein Vater oder meine Mutter vielleicht eben nicht so sind, wie ich es wünsche, wie sie sein sollte. Gott ist noch viel mehr. Gott ist darüber hinaus. Gott ist eben wirklich dieser gute Vater, so wie ich ihn mir vorstellen darf. Er geht eben über menschliche Vater- und Mutterschaft hinaus, wie hier der Katechismus sagt.
Jesus hat geoffenbart, dass Gott in einem ungeahnten Sinn Vater ist. Nicht nur als Schöpfer, sondern von Ewigkeit her Vater seines eingeborenen Sohnes, der nur in Bezug auf seinen Vater Sohn ist. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will, steht in Matthäus 11, Vers 27.
Ja, hier könnten wir sagen, hier kommt eben die große, absolute Neuigkeit. Das, was wir bis anhin gesehen haben, wie Gott Vater ist in Bezug auf die Schöpfung, dass er erhaben ist, dass er wirklich wie ein guter Vater für seine Kinder sorgt, das galt schon, könnte man sagen, im Alten Testament. Aber Jesus offenbart eben seinen Vater hier. Auch deshalb merken wir auch immer mehr, warum auch vom Sohn gesprochen wird und dann vom Heiligen Geist, weil sie eben auch zeigen, wie der Vater ist. Jesus zeigt diese Neuigkeit, dass er in einem ganz anderen, noch viel größeren Sinn Vater ist, nämlich von Ewigkeit her, dass er seinen Sohn von Ewigkeit her gezeugt hat und dass der Sohn eben auch Sohn von Ewigkeit her ist. Die Querverweise hier zeigen auch, dass eben Jesus ganz klar der Sohn Gottes ist von Ewigkeit her, dass er es vor Pilatus selber bekennt, dass in der Taufe der himmlische Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, dass es auch Petrus bekennt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und im Johannesevangelium sagt Johannes auch, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen, seinen einzig gezeugten Sohn wörtlich in die Welt gesandt hat. Eben das lässt uns darauf schließen, ja, wenn es einen Sohn von Ewigkeit her gibt, dann muss es eben auch einen Vater von Ewigkeit her geben. Wenn Jesus wirklich der eingeborene Sohn Gottes ist und nicht einfach Sohn Gottes, wie wir Söhne und Töchter Gottes werden durch die Taufe, sondern von Natur her, von Ewigkeit her, dann ist eben der Vater auch von Ewigkeit her Vater, schon immer Vater gewesen, und Jesus erklärt das jetzt den Menschen, er offenbart, er zeigt das den Menschen.
Aus Österreich, aus St. Georgen am Attersee, hat uns Frau Maria Schlader erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte da einen Beitrag zum Gerne. Vater. Ich bin eigentlich von einer so glücklichen Familie, ich bin mein Vater, habe viel getrunken und dann war ich auf Exerzitien. Und da ist gebetet worden für die Heilung der Familie. Und ich habe halt für meinen Vater gebetet. Und dann habe ich so eine Liebe zu Gott Vater und zu meinem Vater bekommen. Und die hat ganze Woche angehalten. Das war halt so was Schönes. Und seitdem habe ich so eine Beziehung zum Gott Vater.
Schön. Danke, Frau Schlader, für dieses Zeugnis.
Danke vielmals. Ich denke auch, ein anderer Priester hat das einmal gesagt, gerade eben in unserer Zeit, wo oftmals zerrüttete Familienverhältnisse da sind, können diese Wunden auch geheilt werden. Oder gerade, wenn man vielleicht eben nicht die Erfahrung eines Vaters gemacht hat, so wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber in dieser wunderbaren Erfahrung, wie die Hörerin auch gesagt hat, von Gott Vater, das kann wirklich die Wunden heilen, das kann wirklich zu einer neuen Beziehung zu Gott Vater und auch zum eigenen leiblichen Vater führen. Und ich denke, das ist sicher etwas vom Schönsten, was wir Menschen erfahren dürfen.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, wir sind am Ende der heutigen Katechismus-Sendung angelangt. Ein herzliches Vergelt's Gott an Pfarrer Andreas Fuchs, der uns wieder den Katechismus der katholischen Kirche betrachtet hat. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, dann können Sie sich bestellen auf CD bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie bestellen per E-Mail cd-dienst@horeb.org. Pfarrer Fuchs, darf ich Sie nun zum Ende der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, sicher gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, segne, behüte und begleite euch auf all euren Wegen der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.